Ja, mein Thema heute ist Gottseligkeit und ich hoffe, ihr erschreckt es jetzt nicht und sagt, oh, schon wieder? Da haben wir doch erst vor kurzem mal drüber nachgedacht, über das Thema. Stimmt, ja. Ich habe über das Thema schon vor einigen Wochen gesprochen, aber damals haben wir uns die Frage gestellt, was ist denn dieses Wort überhaupt, was bedeutet Gottseligkeit und warum ist denn dieses Wort, dieses griechische Wort, so unterschiedlich übersetzt worden, mit Gottseligkeit, mit Frömmigkeit, mit Gottesfurcht, alles dasselbe Wort und die abgeleiteten Formen, Eusebia, steht da. Ja, was hat das denn bedeutet? Das letzte Mal haben wir gesehen, wenn man es ganz, ganz wörtlich übersetzt, dann bedeutet das so viel wie wohl, verehren, gut, in rechter Weise verehren. Ja, und darum geht es. Es geht darum, Gott wohl und in rechter Weise zu verehren. Ich möchte mal kurz darauf zurückblicken, auf die Dinge, die wir das letzte Mal schon behandelt haben. Und dann aber, das ist der Grund, warum ich es nochmal aufgreife, das Thema weitergehen. Vorangehen und schauen, wie funktioniert es denn? Auf was müssen wir denn achten? Wie ist denn der grundsätzliche Weg, um Gott wohl zu verehren? Das Ziel ist, Gott wohl zu verehren. Und die Frage heute soll jetzt sein, wie ist denn der Weg dorthin? Wie gesagt, das letzte Mal haben wir uns schon einige Stellen angeschaut, in denen dieses Wort Gottseligkeit vorkommt. Unter anderem haben wir gelesen Titus 2, die Verse 11 bis 14. Ich möchte nochmal wiederholen, da steht, die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnend, besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufte und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Die Gnade Gottes ist erschienen. Jesus ist als Mensch auf diese Erde gekommen, um den Menschen das Heil, die Rettung zu bringen. Und interessant ist an dieser Stelle doch, das Heil, die Rettung, ist nicht das Endziel, ist nicht das letzte Ziel, das Gott verfolgt, sondern es ist eigentlich der Startpunkt. Der Startpunkt für ein neues Leben, für ein Leben mit Jesus. Und ein Leben mit Jesus bedeutet ein komplett neues Leben. Es bedeutet, dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und ein neues Leben mit ihm und für ihn leben. Es ist ein Leben, das dann geprägt sein wird, wie wir da lesen, von einem gesunden Denken. Es wird ein gerechtes Leben sein. Es wird ein Leben sein, das Gott wohl verehrt. Zweite Stelle haben wir uns angeschaut, 1. Timotheus 3, Vers 16. Dort haben wir uns das Geheimnis der Gottseligkeit angeschaut. Dort heißt es, und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Er, der offenbart worden ist im Fleisch, ist gerechtfertigt im Geist. Gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Was ist das Geheimnis, Gott wohl zu verehren? Und was ist der eigentliche Kern einer rechten Verehrung von Gott? An dieser Stelle sehen wir, dass alles an dieser einen Person hängt, an Jesus Christus. Nur der Mensch, der eine lebendige Beziehung, eine lebendige Lebensbeziehung zu Jesus Christus hat, kann Gott wohl verehren. Wahre Verehrung Gottes kommt aus dem Glauben an seinen Sohn, aus dem Erkennen und Bekennen, dass Jesus Mensch wurde und doch ganz Gott ist, aus dem Erkennen der eigenen Sündhaftigkeit, dem Hinwenden zu Jesus und der Bitte an ihn um Rettung. Nur wenn wir in Beziehung mit dem geliebten Sohn sind, können wir Gott wohl verehren. Durch das Annehmen des vollkommenen Erlösungswerks Jesu sind wir überhaupt erst in der Lage, Gott wohl zu verehren. Es geht eben nicht um all diese selbstgemachten Vorstellungen, wie man Gott verehren sollte, sondern es geht um eine lebendige Beziehung zu seinem geliebten Sohn. Das ist das Geheimnis, Gott wohl zu verehren. Und in 1. Timotheus 2 haben wir noch die Stelle angeschaut, wo wir aufgefordert werden, darum zu beten, dass Gott uns doch ein Umfeld schenkt, ein Umfeld erhält, in dem wir ihn wohl verehren können. Wir haben also gesehen, Gottes Ziel für Kinder ist es, dass sie ihr Leben mit ihm und für ihn leben. Es soll ihr Leben sein, das ihm wohl verehrt. Ein solches Leben ist überhaupt erst durch den geliebten Sohn, durch Jesus Christus möglich. Nur wenn er Herr und Heiland in meinem Leben ist, in einem Leben ist, dann ist es überhaupt erst möglich, Gott wohl zu verehren. Das ist die Voraussetzung. Das ist das Ziel. Und die Frage jetzt ist, wie geht es? Wie kann ich ein Leben leben zur Ehre Gottes? Ein Leben leben, das Gott wohl verehrt. Und darum soll es heute gehen. Ja? Wir wollen uns anschauen, was ist der grundsätzliche Weg dahin? Auf was müssen wir achten, dass wir dieses Ziel erreichen? Das Ziel ist, Gott wohl zu verehren, ein Leben zu leben, das Gott und den Herrn Jesus erfreut. Und jeder, der sein Leben an Herrn Jesus geschenkt hat, ihm übergeben hat, hat diesen Wunsch im Herzen. Er möchte diesem Gott doch Freude machen. Er möchte durch seine Dankbarkeit Ausdruck verleihen. Ja, wie kann man das also erreichen? Wie geht das? Ich denke, wir müssen da gar nicht kompliziert denken. Stell dir mal vor, es gibt da einen Menschen, den du richtig gern hast und du möchtest ihm eine Freude bereiten. Du möchtest ihm was schenken. Wie gehst du vor? Es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, du überlegst dir selbst, ja, was dir denn viel Freude machen würde und schenkst das Gleiche dann diesem geliebten Mensch. Du gehst also davon aus, dass ihr beide recht ähnlich seid, ihr habt die gleichen Interessen und der geliebte Mensch freut sich über das auch du dich freuen wirst oder grundsätzlich freust. Ja? So, was denkt ihr, funktioniert das? Nicht immer. Genau, es kann funktionieren, stimmt schon. Ja? Voraussetzung ist, dass man wirklich ähnlich ist, die gleichen Interessen hat. Aber es kann auch total schief gehen. Ja? Und du kannst, so gut du überlegt hast und so viel Mühe dir gegeben hast, dem anderen was schenken, an dem er sie vielleicht sogar ärgert. Oder das er einfach nicht brauchen kann. Was ist also der viel bessere Weg? Der bessere Weg ist doch der, dass ich rausfinden muss, was den anderen wirklich freut. Dass ich nicht von mir ausgehe, sondern von dem anderen ausgehe. Ich kann dann überlegen, andere fragen, seine Freunde, gute Bekannte, Menschen, die ihm nahe sind, kann ich fragen, du, was hat er gern, was macht er gern, was liebt er? Das ist gar nicht schlecht. Aber noch viel, viel besser ist, wenn ich selbst viel Zeit mit dem anderen verbringe und selber erkenne und rauskriege, was ihn wirklich freut. Wenn ich viel Zeit verbringe, dann werde ich den anderen immer besser kennenlernen. Und dann werde ich aus erster Hand wissen, was ihm wirklich freut, was ihm gefällt oder auch was ihn ärgert. Das kann ich dann vermeiden. Und dann besorge ich doch genau das Geschenk, über das sich dieser geliebte Mensch wirklich freut. Und ich denke, genau so sollten auch wir es mit unserer Beziehung zu Gott und unserem Herrn Jesus Christus machen. Ja? Wir sollten uns nicht selbst überlegen, was wird ihm wohl Freude machen. Und dann versuchen, ihn so zu verehren. Letztlich ist das ein eigensinniger Gottesdienst. Ich gehe von mir selbst aus. Ja? Ich lege fest, was Gott freuen soll, und dann lebe ich danach. Und dann will ich, dass er sich darauf freut. Ja, stimmt nicht. Ich verfehle das Ziel und werde ihn damit letztlich nicht wohl verehren. Ich werde kein gottseliges Leben leben. Nein, das Ziel ist, und der Weg ist, ich muss Zeit mit ihm, direkt mit ihm verbringen. Ich muss ihn mehr und mehr kennenlernen. Und dann werde ich nämlich erkennen, wie er ist, erstens mal, das ist ganz wichtig. Und was er mag, was ihn ärgert, was er hasst. Je mehr Zeit ich mit meinem Gott, mit Herrn Jesus verbringe, desto besser werde ich ihn kennenlernen und desto besser werde ich ein Leben leben, das ihn erfreut. Weil das wird Auswirkungen haben auf mein Leben. Weil je mehr ich doch erkenne, was Gott verabscheut und hasst, desto mehr will ich selbst doch versuchen, dass ich diese Dinge meide. Dass ich nicht mehr in die Richtung denke oder rede oder Werke tue, wenn ich doch weiß, er mag das gar nicht. Ich möchte diese Dinge ablegen. Und ich werde natürlich Gott auch im Gebet darum bitten, dass er mir hilft, diesen Weg zu gehen und das, was ich als schlecht erkannt habe, ablege Ich möchte ihm ja Freude machen. Mein Ziel ist ja, ihn in rechter Weise zu verehren. Und je mehr ich erkenne, was Gott freut und was er mag, desto besser kann ich dann auch danach streben, so zu leben. Und auch in diesem Bereich werde ich alles im Gebet ihm bringen, ihm bitten um seine Führung, um seine Hilfe, weil mein Ziel es ja ist, dass ich ihn in rechter Weise verehren will. Er soll sich ja über mein Leben freuen. Das heißt, der Schlüssel zu einem Leben, das Gott wohl verehrt, ist, Gott und Jesus Christus immer besser kennenzulernen. Es geht darum, dass wir unsere Beziehung zu ihm pflegen, um zu erkennen, wie er ist, was ihn erfreut und was er verabscheut. Und wie kann ich Gott immer besser kennenlernen? In erster Linie durch sein Wort. Durch die Bibel. Dort zeigt Gott uns, wie er selbst ist. Er zeigt, wie er handelt, was er liebt, was er hasst. Und durch die ganze Bibel hindurch, diesen Liebesbrief, den Gott an uns geschrieben hat, hat aufschreiben lassen, ja, sieht man im Wesentlichen zwei ganz grundsätzliche Wesenszüge von Gott und seinem Sohn Jesus Christus. Man sieht immer wieder, Gott ist der allmächtige Gott. Er ist der heilige Gott. Er ist der Schöpfer und der Erhalter von allem. Und er ist der, der Sünde hasst und Sünde richten und strafen muss. Auf der anderen Seite sieht man aber auch, Gott ist ein liebender Gott. Der ist barmherzig, der ist geduldig. Er liebt die Menschen. Und Johannes in seinem ersten Brief zeigt diese beiden Eigenschaften und sein Brief dreht sich um diese beiden Eigenschaften. Er möchte die Gläubigen stärken. Und so zeigt er diese zwei Wesenszüge von Gott. In 1. Johannes 1, Vers 5 schreibt Johannes: Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. Gott ist heilig, er ist völlig rein. Ganz ohne Sünde, in ihm ist keine Sünde. Und in Kapitel 4, Vers 16 schreibt Johannes: Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Gott ist Licht und Gott ist Liebe. Zwei Wesenszüge Gottes, die wir da sehen. Ganz kompakt zusammengefasst nochmal. Wenn wir jetzt Gott wohl verehren wollen, dann müssen wir ihn immer besser kennenlernen. Wir müssen beide Wesenszüge Gottes immer besser kennenlernen. Wir müssen wachsen, sowohl in der Erkenntnis seiner Allmacht und Heiligkeit. Die Folge wird sein, dass wir wachsen in der Ehrfurcht vor ihm. Aber genauso müssen wir auch wachsen in der Erkenntnis seiner Liebe und seiner Barmherzigkeit und seiner Geduld. Und bei all dem ist wichtig, und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht einseitig wachsen, dass wir nicht unausgewogen wachsen und einen Wesenszug Gottes überbetonen. Wir müssen ausgewogen wachsen in der Erkenntnis von beiden Wesenszügen. Das ist wichtig. Weil was passiert, wenn wir eine Sache überbetonen? Wir werden ein verzerrtes Bild von Gott erhalten. Wenn wir nur wachsen in der Erkenntnis der Heiligkeit Gottes, dann werden wir am Ende, wenn wir ehrlich sind, verzweifeln. Dann werden wir erkennen, dass Gott heilig ist, ohne Sünde, unerreichbar. Die Kluft zwischen mir, weil ich werde meine eigene Sünde erkennen in dem Prozess. Ich werde erkennen, was in mir steckt, an Bosheit. Und ich werde erkennen, dass Gott heilig ist und gerecht. Und dass es keine Verbindung gibt zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Mensch. Die Kluft wird immer größer werden. Gott wird immer weiter weg von mir sein. Er wird unendlich fern sein. Wenn wir auf der anderen Seite nur wachsen in der Erkenntnis der Liebe Gottes, immer nur das betonen, immer uns nur um das eine drehen, dann stehen wir in der großen Gefahr, dass wir in eine ehrfurchtslose Vertrautheit rutschen. Dass man in eine Art Kameradschaftlichkeit, Kumpelheit mit Gott rutscht. Er ist ja gnädig, er ist ja barmherzig, er ist Liebe. Wenn ich das immer nur betone, das ist, die Gefahr besteht. dass ich ehrfurchtslos werde. Und diese Kameradschaftlichkeit mit Gott, Kumpelhaftigkeit, das findet man nirgends in der Bibel. Gott wird immer die gebührende Achtung entgegengebracht, durch die ganze Bibel hindurch. Und deswegen, ist es wirklich wichtig für uns, dass wir in beiden Bereichen ausgewogen wachsen. Sowohl in der Erkenntnis seiner Heiligkeit, Allmacht und Majestät, wie auch in der Erkenntnis seiner Liebe, Gnade und Barmherzigkeit. Ich möchte jetzt zunächst eher den Schwerpunkt da drauf legen, wie können wir wachsen in der Erkenntnis seiner Allmacht und Heiligkeit. Ja? Sich mit Gottes Heiligkeit zu beschäftigen, ist oft nicht so beliebt. Viel lieber beschäftigen wir uns mit seiner Liebe. Aber es ist so wichtig, dass wir auch in dem Bereich gut wachsen. Es ist so wichtig, dass wir in der Ehrfurcht vor Gott wachsen. Es geht da jetzt nicht darum, dass wir Angst haben sollen vor Gott. Gar nicht. Aber es geht darum, dass wir ein tiefes Empfinden von Achtung, Ehrfurcht und Staunen von Gott haben. Es ist so wichtig, dass wir uns mit dem Alten Testament beschäftigen, weil dort zeigt sich Gott in so mächtiger und in so heiliger Weise. Ja? Ein paar kleine Schlaglichter. Wie geht's uns, wenn wir lesen, dass Gott das ganze Universum und die kleinsten Pflanzen und Lebewesen durch sein Wort erschaffen hat? Er sprach und es wurde. Das riesige Weltall, die unzählbaren Sterne, Galaxien, Entfernungen, die wir Menschen überhaupt nicht mehr begreifen können. Was heißt das? 20 Lichtjahre, 100, 1000 Lichtjahre, was sind das für Entfernungen? Was sind das für Zeiten? Und dann die Schönheit und die Vielfalt auf dieser Erde, die hohen Berge und diese winzigen Blüten. Wenn man sich sowas mal anschaut, staunt man doch, oder? Das Große so wunderschön gestaltet und bis ins Kleinste so wunderschön gemacht. Was ist das für ein Gott, der das alles mit einem Wort erschaffen hat? Er sprach und es wurde, heißt's. Und dann, wie geht's uns, wenn wir davon lesen, dass Adam und Eva dem Satan gehorchten und Gott ungehorsam waren und in der Folge von Gott aus dem Garten getrieben wurden? Sie mussten fortan getrennt von Gott leben. Sünde trennt von Gott. Der heilige Gott kann keine Gemeinschaft mit dem sündigen Menschen haben. Und wie geht es uns, wenn wir lesen, dass Gott in der Sintflut alle Menschen bis auf Noah und seine Familie ausgelöscht hat? Er ist der Gott, der die Macht hat, Leben zu geben und Leben auszulöschen. Er ist der Gott, der Gericht ankündigt und dann auch ausführt. Wie geht es uns, wenn wir davon lesen, wie Gott sich seinem Volk Israel und den Ägyptern in den Plagen als der allein wahre, mächtige Gott zeigt? Sehen wir, wie groß Gott ist und wie klein und zerbrechlich wir Menschen sind. Oft denkt man, wir waren so toll und so groß und so stark. Gott ist groß und mächtig. Oder wie geht es uns, wenn wir dann lesen, wie Gott sich seinem Volk am Berg Sinai mit Donner und Flammen und Rauch und starken Beben zeigt? In 2. Mose 20 lesen wir diese Stelle. Das ist am Berg Sinai die Begebenheit. Und da heißt es, und das ganze Volk nahm das Donnern und die Flammen wahr und den Schall der Hörner und den rauchenden Berg. Als nun das Volk dies wahrnahm, zitterte es und stand von Ferne und es sprach zu Mose, rede du mit uns, wir wollen hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen. Und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Die Menschen hatten Furcht vor Gott. Sie sind da gestanden an diesem Berg. Gott hat klare Regeln gegeben. Naht euch nicht hinzu. Und oben auf dem Berg, da war was los. Ich glaube, wenn wir das erleben taten, was da Rauch war, Blitz und Donner, Beben, dann taten wir in gleicher Weise dastehen und zittern. Sie haben seine Macht und seine Heiligkeit erlebt. Gott hat sich ihnen genau so offenbart mit dem Ziel. Er schreibt in Vers 20, fürchtet euch nicht, lasst er durch Mose sagen, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Gott hat sich in dieser Weise gezeigt, nicht damit sie in eine Angststarre verfallen, sondern damit sie wachsen in der Ehrfurcht vor ihm. Und das wiederum sollte ihnen eine Hilfe sein, damit sie nicht sündigen. Das heißt, wachsen in der Ehrfurcht vor Gott soll unsere Hilfe sein, nach einem heiligen Leben zu streben. Je mehr ich Gottes Heiligkeit und Macht erkenne, desto mehr werde ich Sünde als Sünde erkennen und versuchen, mich doch von ihr fernzuhalten. Marie, vielen Dank. Und dieser Gedanke kommt öfters vor. In Sprüche 9, Vers 10 lesen wir das. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang und die Erkenntnis des Heiligen ist Verstand. Der Ausgangspunkt aller Weisheit oder wahrer Weisheit ist die Ehrfurcht vor Gott. Nur der ist wirklich weise, der die rechte Ehrfurcht vor Gott hat. Es geht nicht um Intelligenz oder Wissen, sondern es geht um eine ganz praktische Weisheit. Diese Ehrfurcht vor Gott muss sich im Leben zeigen. Oder in Sprüche 14, Vers 27, die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, man meidet durch sie die Fallstricke des Todes. Ehrfurcht vor Gott soll uns helfen, Sünde und die Fallstricke des Todes zu meiden. Es ist also gut, sich damit zu beschäftigen, der Heiligkeit von diesem Gott. Es soll unsere Hilfe sein. Oder wie geht es uns, wenn wir in Jesaja 6 die ersten Verse lesen? Dort heißt es, im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron und seine Schleppen füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Angesicht und mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen, die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Und es erbebten die Grundfesten der Schwellen von der Stimme der Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Und ich sprach, wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Jesaja kriegt dieses Bild. Jesaja sieht es und er ist erschrocken und er hat große Furcht. Er erkennt, dass er für die Gegenwart Gottes völlig unpassend ist. Er erkennt es sofort und er sagt, wehe mir, ich bin verloren. Wie geht es uns, wenn wir diese Stelle lesen? Was denkst du über dich? Bist du passend, in der Gegenwart von diesem Gott zu sein? Und genauso im Neuen Testament zeigt sich Gott in seiner Heiligkeit und seiner Macht. Wie geht es uns, wenn wir Apostelgeschichte 5 lesen von Ananias und Sapphira? Ich lese vor die Verse 1 bis 11 aus Apostelgeschichte 5. Ein gewisser Mann aber mit Namen Ananias und Sapphira, seine Frau, verkaufte ein Grundstück und schaffte von dem Erlös etwas beiseite, wovon auch die Frau wusste. Und er brachte einen gewissen Teil und legte ihn zu den Füßen der Apostel nieder. Petrus aber sprach, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Erlös des Feldes beiseite geschafft hast? Blieb es nicht dein, wenn es so blieb, und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Gewalt? Was ist es, dass du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen hast? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er hin und verschied. Und große Furcht kam über alle, die es hörten. Die jüngeren Männer aber standen auf, hüllten ihn ein und trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es geschah aber nach Verlauf von etwa 3 Stunden, dass seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was geschehen war. Petrus aber antwortete ihr, sage mir, ob ihr für so viel das Feld verkauft habt. Sie aber sprach, ja, für so viel. Petrus aber sprach zu ihr, was ist es, dass ihr übereingekommen seid, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind an der Tür und sie werden dich hinaustragen. Sie fiel aber sogleich zu seinen Füßen nieder und verschied. Als aber die Jünglinge hereinkamen, fanden sie sie tot, Und sie trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und große Furcht kam über die ganze Versammlung und über alle, die dies hörten. Ananias und seine Frau Sapphira, sie haben Gott belogen. Und Gott hat sie weggerafft. Sie fielen nieder und waren tot. Was war die Folge? Wir lesen, dass große Furcht über die ganze Versammlung der Gläubigen kam und über alle, die es hörten. Gläubige wie Ungläubige hatten Furcht. Was ist das für ein heiliger Gott? Was ist das für ein mächtiger Gott? Und wie geht es uns dann, wenn wir im Neuen Testament lesen, dass alle unsere Gedanken und die innersten Überlegungen unseres Herzens offen und aufgedeckt vor Gott sind? Hebräer 4, Vers 13. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Wie geht's uns dabei, gell? Wenn wir diesen heiligen Gott sehen, der da eingreift mit großer Macht und wissen, derselbe Gott ist der, der mein Innerstes im Herzen kennt, der weiß meine Gedanken. Und wie oft denke ich Sachen, die ihn verunehren. Ja, oder wie geht's uns, wenn wir in Offenbarung 1 lesen, was der Johannes dort gesehen hat und wie es ihm dann ergangen ist. Offenbarung 1 ab Vers 12 schreibt der Johannes: Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete, und als ich mich umgewandt hatte, sah ich 7 goldene Leuchter. Und inmitten der Leuchter einen, gleich dem Sohn des Menschen, angetan mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Kupfer, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne, und aus seinem Mund ging hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht war wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder, wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige, und ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Johannes sieht den Herrn Jesus in seiner himmlischen Herrlichkeit und Macht. Und bei diesem Anblick bleibt keinerlei Kraft mehr in ihm, und er sackt wie tot vor den Füßen Jesu nieder. In der Gegenwart dieses heiligen und mächtigen Gottes bleibt keine eigene Kraft mehr, um vor ihm stehen zu können. Aber diese Stelle ist so wunderschön, weil man da genauso Gottes Liebe sieht. Man sieht, was der Herr Jesus macht. Johannes sackt nieder, er liegt wie tot. Aber wir lesen, der Herr Jesus legt seine Rechte auf ihn und sagt: Fürchte dich nicht. Wie kann ich meine rechte Hand auf jemanden legen, der am Boden liegt? Ich muss mich runterbeugen. Der Herr Jesus geht nach unten, legt seine Hand auf ihn und stärkt ihn und stützt ihn und richtet ihn wieder auf. Seht ihr, der gleiche heilige Gott, der mächtige Gott, vor dessen Angesicht alle Kraft weicht, alles eigene weicht und du nur noch niederfallen kannst, er ist es, der sie runterbeugt, die Hand reicht und die aufricht. Und eine letzte Stelle. Wie geht es uns, wenn wir Offenbarung 5 lesen? Ein bisschen eine längere Stelle, aber auch wunderschön, weil sie uns Gottes Majestät zeigt. Offenbarung 5. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben innen und außen mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand in dem Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde, vermochte das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das sieben Hörner hatte und sieben Augen, die sieben Geister Gottes sind, die gesandt sind über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm, und sie hatten jeder eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, welches die Gebete der Heiligen sind. Und sie singen ein neues Lied: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft, durch dein Blut, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation, und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und Priestern gemacht, und sie werden über die Erde herrschen. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel, die um den Thron her und um die lebendigen Wesen und die Ältesten. Und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Segnung. Und jedes Geschöpf, das in dem Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm die Segnung und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen: Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Der Herr Jesus ist der Einzige, der würdig ist, das Buch des Gerichtes aus der Hand Gottes zu nehmen und zu öffnen. Und wir sehen, was passiert in Vers 8. Die lebendigen Wesen und die 24 Ältesten fallen vor ihm nieder und stimmen einen gewaltigen Lobgesang an. Und dann ab Vers 11 stimmt noch eine sehr große Zahl an Engel in diesen Lobgesang ein. Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende steht da, also eine unüberschaubare Zahl. Die stimmen mit ein in diesen gewaltigen Lobgesang. Ein riesiger Chor, der den Herrn Jesus dort preist. Und in Vers 13 lesen wir, dass der Lobgesang noch gewaltiger wird. Nun stimmen auch alle Geschöpfe, egal wo sie auch sind, in diesen Lobpreis für Gott und den Herrn Jesus ein. Und am Ende fallen die Ältesten nieder und beten an. Was für ein Lobpreis. Alle Geschöpfe stimmen ein. Was für eine Anbetung. Was für ein Gott ist das? Wie majestätisch ist der Herr Jesus. Ihm ist alle Macht gegeben und er allein ist würdig, das Gericht auszuführen. Er ist König der Könige und der Herr der Herren. Das waren jetzt einige Stellen, ein paar Stellen nur, in denen Gott und Jesus Christus sich als der mächtige, heilige und majestätische Gott zeigen. Nur ein paar Stellen, wie gesagt, die ganze Bibel ist voll davon. Durch die ganze Bibel hindurch sehen wir das. Sehen wir Gottes Macht, sehen wir seine Heiligkeit, sehen wir seine Majestät. Und es ist gut, diese Stellen zu studieren, damit wir genau in diesem Punkt wachsen. Es wird uns helfen, dass wir Gott in gebührender Achtung und Ehrfurcht begegnen. Es wird uns helfen, dass wir Gott und Jesus Christus in rechter Weise verehren. Und noch was: Je mehr ich wachse in der Erkenntnis von Gottes Macht, Heiligkeit und Majestät, desto mehr werde ich auch die Liebe, die Gott mir entgegenbringt, zu schätzen lernen. Je mehr ich Gottes Heiligkeit erkenne, desto mehr werde ich meine eigene Sündhaftigkeit erkennen. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt, an diesem Punkt, plötzlich erschrickt man über die Dinge, die im eigenen Herzen sind. Was denke ich da? Was ist da drinnen? Was ist da los? Zu was bin ich eigentlich fähig? Zu welchen Gedanken bin ich eigentlich fähig? Und ich werde erkennen, wie unüberwindlich eigentlich diese Kluft zwischen diesem heiligen Gott ist und zwischen mir, diesem sündigen Mensch. Aber das ist kein Grund, um zu verzweifeln, sondern es ist gut, wenn wir das erkennen. Weil je mehr ich das erkenne, desto kostbarer wird doch das Erlösungswerk, das der Herr Jesus vollbracht hat. Je mehr ich die Größe, die Tiefe dieser Kluft erkenne, desto mehr werde ich doch staunend an Herrn Jesus danken und sagen, Herr, du bist die Brücke über diese Kluft. Durch dich habe ich Zugang zu Gott. Je mehr ich erkenne, mit welchem Zorn Gott Sünde richten muss, wenn wir das lesen im Alten Testament, in die Propheten, wie Gott da spricht, mit welchem Zorn er Sünde richten wird, desto mehr werde ich doch wachsen in der Dankbarkeit darüber, dass der Zorn Gottes nicht mehr mich treffen wird, sondern mein Herrn und Heiland Jesus Christus damals am Kreuz schon getroffen hat. Ich darf staunen, wie groß Gottes Liebe zu mir ist. Wenn ich im ersten Johannesbrief liest, die Verse 9 und 10, wenn es da heißt, hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Je mehr ich Gottes Majestät und Erhabenheit erkenne, desto mehr werde ich erkennen, dass ich zu diesem Gott überhaupt nicht passe. Ich bin so ganz anders wie er. Er ist heilig, gerecht, majestätisch und mächtig. Und ich bin sündig und böse. Wie kann ich Gemeinschaft mit diesem Gott haben? Wie kann ich überhaupt in seine Gegenwart treten? Aber wie kostbar werden dann solche Stellen wie zum Beispiel Hebräer 10, Vers 19. Da wir nun, Brüder, Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu. Kurze, knappe Worte, aber was steckt da drin? Freimütigkeit darf man haben zum Eintritt in das Heiligtum. Mit Freimut darf man hinzutreten in die Gegenwart von diesem heiligen Gott. Wir müssen uns nicht fürchten, sondern wir dürfen freimütig hinzutreten. Durch das Blut Jesu darf ich eintreten in das Heiligtum. In die Gegenwart Gottes, Gemeinschaft mit diesem Gott ist möglich durch das Erlösungswerk vom Herrn Jesus. Und mehr noch, durch das völlige Erlösungswerk vom Herrn Jesus darf ich nicht nur in die Gegenwart Gottes treten, sondern er schenkt mir von seinem Geist und ich darf Teil der Familie Gottes werden. Ich darf wissen, dass ich ein Kind Gottes bin. In Römer 8, Vers 15 darf ich lesen und wissen, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Ich darf diesen heiligen Gott nun mein Vater nennen. Ich darf ausrufen, aber Papa, geliebter Vater. Was ist das? Wie groß ist das? Es wird immer größer in dem Maß, wie ich erkenne, wie heilig dieser Gott eigentlich ist. In welcher Beziehung holt uns Gott da rein? Was hat er alles unternommen, dass das möglich wird, was da steht? Wachsen in der Erkenntnis der Heiligkeit Gottes und wachsen in der Erkenntnis der Liebe Gottes gehören zusammen. Wir müssen ausgewogen wachsen in beiden Bereichen. Jerry Bridges schreibt in seinem Buch Lebensstil Gottseligkeit folgendes: Nur der gottesfürchtige Christ kann die Liebe Gottes gebührend schätzen. Unsere Wertschätzung der Liebe Gottes hängt unauflöslich mit der Tiefe unserer Gottesfurcht zusammen. Je intensiver wir Gottes unendliche Majestät, Heiligkeit und übersinnliche Herrlichkeit erkennen, desto stärker werden wir erkennen, welches Wunder der Liebe Gottes dort auf Golgatha passiert ist. Und je tiefer wir in Christus seine Liebe zu uns empfinden, desto größer wird unsere staunende Ehrfurcht vor ihm sein. Wir müssen Gott in der Herrlichkeit all seiner Eigenschaften erkennen, seiner Güte wie auch seiner Heiligkeit, um ihm die gebührende Furcht und Scheu zu zollen. Der Psalmist kleidet das in die folgenden Worte. Psalm 130, die Verse 3 und 4. Wenn du, o Herr, Sünden anrechnest, Herr, wer kann bestehen? Aber bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Aufgrund seiner vergebenden Gnade gebühren Gott Ehrfurcht und Verherrlichung. Darum müssen Gottesfurcht und tiefe Erkenntnis der Liebe Gottes Hand in Hand weiter wachsen. Soweit Jerry Bridges in seinem Buch, was ich jedem nur empfehlen kann. Es ist sehr, sehr schön. Sehr kompakt, sehr tiefe Gedanken. Man muss das wirklich ein paar Mal lesen und drüber nachdenken. Also, das Ziel ist, dass wir besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Das Ziel ist, Gott wohl zu verehren, ein Leben zur Ehre Gottes zu leben. Und dazu ist es notwendig, Gott und Jesus immer besser kennenzulernen. Eben zu wachsen in der Erkenntnis seiner Heiligkeit und seiner Liebe. Das wird aber natürlich nicht von alleine passieren oder ganz automatisch. Wir werden nicht im Schlaf Gott immer besser kennenlernen, sondern nur, wenn wir unsere Beziehung zu ihm pflegen. Und nochmal dieses Bild: Eine Beziehung lebt von der Zeit, die man gemeinsam verbringt, und von der Kommunikation. Um unsere Beziehung zu Gott zu vertiefen, sollten wir uns also Zeit nehmen und viel Zeit mit ihm verbringen. Zeit, um auf ihn zu hören, und Zeit, um mit ihm zu sprechen. Auf ihn hören heißt sein Wort lesen. Gott spricht zu uns durch sein Wort. Es sind seine Worte, die er für uns hat aufschreiben lassen. Wir sollten also regelmäßig uns mit seinem Wort beschäftigen. Mit dem ganzen Wort. Mit dem Alten wie im Neuen Testament. Und mit Gott sprechen heißt zu ihm beten. Wir dürfen ihm alle unsere Anliegen, unsere Sorgen und Nöte, aber auch unsere Freude und unsere Dankbarkeit ihm im Gebet sagen. Und ebenso sollten wir ihn auch immer bitten, dass wir sein Wort recht verstehen und dass wir ausgewogen wachsen in der Erkenntnis seiner Heiligkeit und seiner Liebe. Alles, was wir aus seinem Wort erkennen dürfen, ist sein Geschenk an uns. Nichts kommt aus uns selbst. Und so und nur in dieser Beziehung mit ihm können wir ein gottseliges Leben leben. Ein Leben, das ihn wohl verehrt. Danke euch. Amen.